Und herzlich willkommen bei unserer, ich glaube, gefühlt 20. Folge unseres Podcasts im siebten Himmel, alles übers Brautkleid, den Bräutigamsanzug und mehr. Heute mit
Jasmin
und Lisa. Hi Lisa.
Hi.
Du warst ja schon du bist jetzt das zweite Mal dabei?
Richtig,
genau. Und wir crashen heute ein bisschen das Ganze. Wir bringen gar keine Tipps und Tricks mit.
Na,
und ja, doch schon ein bisschen, ja. Gell, ja? Es geht eigentlich heute um das ganze Thema, Bräuche, Brautbräuche. Mhm. Und ihr hört es vielleicht ab und zu zwischendrin mal rascheln, weil wir können uns tatsächlich alles merken. Wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet, haben uns in die Tiefen versenkt und mal geguckt, wie diese ganzen Hochzeitsbräuche, die es in Deutschland gibt, zustande kamen. Was dahinter steckt, und dann könnt ihr euch selber mal hinterfragen, welchen Brauch habt ihr oder welchen wollt ihr unbedingt wegen Glück und Liebe, Treue, lange Ehe noch in eure Hochzeitsvorbereitung mit aufnehmen, oder?
Richtig, könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben, welcher vielleicht auch euer Lieblingsbrauch ist.
Oh ja, das machen wir.
Ne?
Cool, ja, mega. Ich glaube, dann steigen wir gleich ein, ja, oder? Weil wir haben ganz viel. Wir haben schon überlegt, ob wir das in einer Dreiviertelstunde hinkriegen. Aber das schaffen wir.
Wir schaffen unser Bestes.
Alles klar. Gut, wir starten, glaube ich, mit dem allerersten Brauch, weil viele erkennen das gar nicht als Brauch. Das ist ja irgendwie so das weiße Brautkleid. Das ist ein Brauch. Und ich finde es spannend, weil das erste Brautkleid, was weiß war, weißt du es?
Ich weiß es, aber tatsächlich auch nur, weil du es mir tatsächlich erzählt hast. Vorher wusste ich es auch nicht und mir war auch nicht klar, dass dieses Weiß so einen wichtigen Brauch tatsächlich hat.
Ja, ja.
Darf ich sagen oder willst du sagen?
Nee, sag.
Das war die Kaiserin Elisabeth, die Sissi.
Oh mein Gott, ja. Also, wer von uns liebt nicht Sissi? Und die Kaiserin Elisabeth, ich darf dich tatsächlich ein bisschen korrigieren, war eine der Ersten.
Eine der Ersten.
Die hat also tatsächlich das, also diesen Brauch oder den Trend tatsächlich verfestigt. Die wirklich Erste war die Königin Victoria, die 1840 ihren Prinz Albert heiratet. Und sie hat ganz, ganz untypisch in einem weißen Kleid geheiratet. Früher hat man nämlich eigentlich kein eigentliches Hochzeitskleid gehabt, sondern man hat das schönste Kleid aus dem Schrank genommen. Das
wäre dann mein Hochzeitskleid.
Heute ja, aber damals hat man halt das Festtagskleid genommen. Und lustigerweise waren die damals relativ häufig schwarz. Weil das konnte man dann auch auf einer Beerdigung tragen und man musste ja sparsam sein. Und deswegen waren damals die Brautkleider schwarz. Und wie gesagt, da kam erst der Trend vom weißen Brautkleid. Und es hat aber auch noch einen anderen Grund. Weiße Brautkleider, diese Farbe weiß, ist im Prinzip ein Zeichen für die Unschuld. Und jetzt mache ich mal Jungfräulichkeit. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber früher war das wirklich wichtig. Mit Weiß symbolisiert man die Unschuldigkeit. Es ist die Reinheit, die Unschuld, die Unberührtheit. Und deswegen wurde man früher eben mit der Farbe Weiß symbolisiert. Ja, und heutzutage ist es eigentlich mehr ein Modestatement, weniger Symbolik. Es ist einfach ein... Man liebt sein Brautkleid und das ist halt nun mal weiß oder creme heutzutage.
Ja, heutzutage haben wir ja viele verschiedene Farbtöne auch.
Deins war nicht weiß, also nee, creme.
Ne? Meins war tatsächlich irgendwie so nude
Farb. Blush?
Ja, sowas in die Richtung.
Genau. Meins war wirklich rein weiß. Ich hatte noch ein rein weißes Brautkleid, genau. Du bringst aber auch einen Trend mit.
Ja.
Ein Brauch, Entschuldigung,
ein Brauch. Trend. Ja, ich habe auch was aufgeschrieben bekommen. Und zwar, woher denn der Brauch eigentlich kommt? Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes, etwas Geschenktes und etwas Geliehenes.
Ja.
Ja, das ist nicht ganz der Originalspruch tatsächlich, denn den gibt es in der Originalversion im Englischen und der heißt Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver sixpence in her shoe.
Und jetzt weiß ich auch, warum ich dir das gegeben habe. Sonst hätte ich das in Englisch vorlesen müssen. Und es wäre wieder mal der Lacher geworden. Ja, gut, danke, ne? Dir.
Wir lassen das ja hier viel und gerne.
Ja.
Kein Problem. Tatsächlich ist es eben ein englischer Hochzeitsspruch, der stammt aus dem 19. Jahrhundert und kommt aus Großbritannien. Und bei uns ist eben dann meistens die verkürzte Version bekannt. Ne? Also wir kürzen ja gerne mal alles ab, um ein bisschen Zeit zu sparen. Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues. Und in jedem Teil steckt tatsächlich eine eigene symbolische Bedeutung. Das heißt, es ist sozusagen wie eine Glücksbringer-Checkliste für die Braut. Was muss ich dabei haben? Was sollte ich an mir tragen an meiner Hochzeit?
Und was heißt das jetzt dann?
Also ich fange mal mit etwas Altes an. Tatsächlich steht das etwas Alte für die Vergangenheit der Braut, ihre Familie, das Leben vor der Ehe. Meistens ist es ein Schmuckstück oder ein Stoffteil, irgendwas von der Mama oder der Oma. Und es symbolisiert die Kontinuität und die Verbindung zu ihrer Herkunft.
Ah, da blickt die Braut zurück. Das ist ja spannend. Da kann ich einen kleinen Tipp für unsere Bräute geben. Wenn ihr was habt, was Altes, was aber jetzt als Schmuckstück gar nicht so richtig passt, ja, aber man braucht es, ein Medaillon oder eine Brosche oder, der, was ich ganz toll finde, ein Ehering der Eltern oder so, dann einfach mitbringen. Wir nähen die ins Kleid. Das ist ganz toll.
Gut zu wissen tatsächlich.
Das ist ganz toll.
Weil ich habe ganz oft Mädels, die bringen dann irgendwie von der Oma eine Kette oder sowas mit. Und dann passt aber die Kette irgendwie dann doch nicht so ganz. Dazu ist es gut zu wissen. Dass
man machen da ein Säckle ins Kleid rein und dann kann man diese Schmuckstücke gut verwahrt an sich tragen. Ich finde das wahnsinnig toll.
Siehst du, und das hätte ich jetzt mal wissen müssen.
Ja, soll ich doch mal?
Weil ich dafür machen wir Podcast. Ich habe von meiner Oma einen Ring geschenkt bekommen vor der Hochzeit.
Und wir haben ihn nicht eingenäht. Nee.
Nein. Naja, vielleicht beim nächsten. Machen wir nicht. Nein.
Also gut.
Genau, das nächste wäre etwas Neues. Ich meine, im Gegensatz zu etwas Altes symbolisiert das Neue natürlich den Neuanfang mit dem Ehemann. Steht für Optimismus, für Hoffnung, das gemeinsame Leben. Oftmals ist natürlich dann das Kleid selbst das Neue, aber ich meine, wir wissen ja hier, mit was man sich so alles ausstatten kann. Also ich glaube, an der Hochzeit haben die Bräute oft sehr viele neue Dinge.
Ja, natürlich.
Genau, dann geht es weiter mit etwas Geborgtes. Das etwas Geborgtes soll tatsächlich Glück bringen, aber das muss tatsächlich von der glücklich verheirateten Frau stammen. In der Hoffnung, dass natürlich jetzt deren Eheglück auf die neue Braut übergeht. Symbolisch steht es für Freundschaft, für Vertrauen und Unterstützung. Das heißt, Mädels, wenn ihr eine Freundin habt oder die Schwester oder sonst irgendjemanden, der noch super glücklich verheiratet ist, dann gerne etwas Geborgtes. Für die, die dann schon geschieden sind oder sowas, von denen im besten Fall dann nicht nehmen.
Es ist tatsächlich so. Ich sage das mittlerweile dazu. Und auch bei vielen Eltern bin ich vorsichtig und sage, wenn... Also es ist ein kritisches Thema, ne, wie man damit umgeht. Ja. Aber ich erwähne es tatsächlich und ich habe schon oftmals der Schmunzler dann von der Mama gehört, die sie sagt, nee, dann kriegst du meinen Ehering nicht oder dann kriegst du nichts Altes von mir. Genau, nicht, dann lieber nicht.
Sehr spannend. Ich wusste tatsächlich voll viele Sachen hier auch nicht. Also ich lerne jetzt auch gerade voll dazu.
Das ist cool.
Das Thema etwas Blaues. Blau steht tatsächlich traditionell für Treue, Reinheit und Beständigkeit. Und das kommt ursprünglich aus dem Judentum tatsächlich. Später aber auch im Christentum mit übernommen. Früher trugen die Bräute sogar blaue Kleider teilweise.
Ja, es gibt sogar auch einige Kulturen, in denen noch die Farbe Blau getragen wird. Deswegen heißt auch die blaue Farbe, also die Blüte, also vergiss mal nicht, Treue, also Beständigkeit. Krass, gell?
Menschenskinder, ihr werdet richtig schlau heute. Tatsächlich ist es heute so, dass die blaue Farbe in irgendwas eingearbeitet ist. Oftmals sind es Strumpfbändchen oder irgendwie ein Schleifendetail oder irgendwas. Und bei uns tatsächlich kriegen die Bräute nämlich auch immer etwas Blaues mit, und zwar in Form von einem Strumpfbändchen. Das heißt, auch hier für euch Mädels, müsst ihr euch nicht drum kümmern, das machen wir.
Genau, also das Blaue und das Geschenkte ist nämlich bei uns dabei. Das finde ich cool.
So, jetzt habe ich noch ein letztes. Das muss ich tatsächlich kurz rascheln, weil ich muss hier umblättern. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Silver Sixpence in her Shoe? Also das ist tatsächlich auch was, das wusste ich auch nicht. Das ist tatsächlich der Teil, der bei uns oft weggelassen wird.
Ja.
In England war es braucht, dass die Braut tatsächlich eine Silbermünze, also den Sixpence, in ihrem Schuh getragen hat. Als Symbol für Wohlstand und finanzielles Glück in der Ehe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es tatsächlich bestimmt unbequem sein könnte.
Also mit den Schuhen von heute ja. Und ich glaube, deswegen ist auch der Brauch tatsächlich in Vergessenheit geraten. Es macht so gut wie niemand mehr. Aber ich hatte tatsächlich letztens eine Braut, die hat den Sixpence unten an die Sohle geklebt.
Ah, auch schlau.
Und dann hatte die den dabei. Und das soll einfach das Reichtum an das Brautpaar übergeben.
Das muss ich mich mal erkundigen. Ich hatte nämlich tatsächlich auch vor einer Weile eine Braut, die aus England gestammt hat. Ob die tatsächlich diesen Brauch dann weiterführen, das muss ich sie mal fragen. Ja, dann muss man natürlich auch aufpassen, wenn man den so in den Schuh macht, dass man den im besten Fall nicht verliert. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich kein so gutes Omen,
wenn er dann rausplumpst. Wenn er dann am Abend nicht mehr da ist, ja, dann ist der Wohlstand auf der Strecke geblieben.
Krass. Also ich glaube, so im Gesamten lässt sich tatsächlich sagen, dass tatsächlich alle diese Bräuche irgendwie für Glück, Liebe, Treue, Verbundenheit, bisschen auch Magie mit in die Ehe reinbringen sollen.
Und es ist ja auch eine süße Spielerei im Vorfeld, ne? Wenn man so an so Kleinigkeiten denkt. Also mega, ich hab nachher eine echt spannende Geschichte. Bei der Recherche habe ich auch einige Sachen entdeckt, wo ich dachte, wow, cool, wusste ich nicht. So, jetzt glaube ich, kommt wieder ein Brauch, der gerne in Vergessenheit gerät, was es früher wirklich gab und leider auch ein bisschen ausgeartet ist, das ist diese Brautentführung.
Mhm. Habe ich tatsächlich auch mitbekommen. Wurde uns und mir und allen an meiner Hochzeit tatsächlich verboten.
Ja, das ist es tatsächlich, weil das ist ausgeartet. Ja. Die Braut wird da entführt, wird mitgenommen. Man muss einfach wissen, die Braut hat Spaß und die, wo sie mitnehmen, auch, weil der Bräutigam muss ja hinterher und sie dann in den Lokalen freikaufen. Das kann sich aber über Stunden hinziehen, wenn der Bräutigam leider die falsche Route einschlägt. Und somit haben sich manchmal Hochzeiten echt zerschlagen, also nicht zerschlagen, ist ja schon, aber die Feier, weil das Brautpaar einfach über Stunden weg war. Und der Ursprung, ich finde es auch nicht ganz so toll, der Ursprung ist tatsächlich von einem Mythos hergeleitet. Früher gab es ja die Lehnsherren und die hatten das Recht, die Braut zuerst zu nehmen. Und die haben sie sich einfach geholt. Und daher kommt das Thema Brautentführung. Also ich finde es gut, wenn der Brauch in Vergessenheit gerät. Aber ich habe auch schon einige gehabt, die das in abgeschwächter Form machen. Und da will ich jetzt noch was reinhängen. Das finde ich total toll. Wenn man es ins Extreme trägt, dann sollte man, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, die Mutter mitnehmen. Und die wird nämlich dann in ein ganz anderes Restaurant gesetzt. Aber jetzt fabuliere ich ein bisschen, aber ich habe sowas schon mal gehört. Weil die soll die Geister ablenken, die schlechten Geister. Und soll die auf sich ziehen, sodass das Brautpaar ohne schlechte Geister, also sie sollte auch so ähnlich, also nicht ähnlich gekleidet, aber sie soll halt dieses ganze Schlechte an sich nehmen. Ich finde es ein bisschen schade, wenn die Mama die Hochzeit in den Papa bringen muss. Aber sowas gab es früher auch. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass der Brauch eher vernachlässigbar ist, oder?
Ist jetzt tatsächlich, glaube ich, eben auch, wie du sagst, ein bisschen schwierig, wenn du dann stundenlang unterwegs bist.
Ja, finde ich auch. Also wir haben es auch nicht gemacht und wir haben es auch verboten für alle, die gesagt haben, sie wollen es machen.
Sehr gut. So.
Aber du hast einen Brauch, der gerade, der immer geht.
Tatsächlich, und zwar das Thema Polterabend. Der Polterabend. Warum überhaupt Polterabend? Tatsächlich hat die Jasmin mir hier einen kleinen Streich gespielt, und zwar hat sie Posterabend geschrieben.
Ja, Entschuldigung.
Heißt tatsächlich aber Polterabend. Ist tatsächlich eine traditionelle Feier vor der Hochzeit und hat eine richtig, richtig coole und auch laute Ursprünge.
Ja.
Ja. Und zwar Herkunft ist, der Polterabend kommt tatsächlich aus dem deutschen Sprachraum und ist ein alter Brauch. Das Wort poltern bedeutet natürlich Lärm machen, kennen wir ja. Und das ist auch der Sinn tatsächlich der Sache. Lärm vertreibt nämlich böse Geister. Da haben wir schon wieder das Thema böse
Geister vertreiben. Ja, diese bösen Geister, die haben wirklich viel mit den Bräuchen zu tun, ja.
Hört man ja auch immer wieder auch in anderen Dingen, ne? Böse Geister vertreiben. Ja. Ursprünglich glaubte man tatsächlich, dass durch das Zerbrechen von Porzellan oder Keramik die schlechte Energie und das Unglück dann aus dem Leben vom Brautpaar dann verschwinden sollte.
Also muss man an so einem Polterabend richtig, richtig laut sein. Also je lauter, umso besser.
Ja.
Und je mehr Porzellan, umso besser.
Ja. Also ich hatte tatsächlich meine beste Freundin und Trauzeugin, die hatte tatsächlich einen ganzen LKW voller Porzellan.
Oh mein Gott, dann, ich glaube mir, ihr habt gar kein schlechtes Omen mehr.
Das war tatsächlich ganz cool. Wie läuft so ein Polterabend überhaupt ab? Tatsächlich ist es meist eine lockere Mischung aus Freunden, Nachbarn, Kollegen, auch Leute, die eben nicht zur Hochzeit eingeladen sind, die dürfen dann auch kommen, was natürlich das Ganze dann meistens relativ groß macht, weil man ja dann sagt, komm, alle, die so aus der Nachbarschaft noch sind, mit denen man sich gut versteht, die dürfen dann auch mit dazukommen. Die Gäste bringen eben altes Porzellan, Tassen, Teller, wichtig ist aber kein Glas.
Das wollte ich gerade sagen, da gibt es eine Einschränkung. Mhm.
Glas steht für Glück, denn das soll man eben nicht zerbrechen.
Richtig. Ja.
Ach, gut. Genau. Wichtig ist auch, das Brautpaar muss dann tatsächlich die Scherben zusammenfegen. Das ist als Symbol dafür, dass die zukünftig ihre gemeinsamen Probleme gut miteinander meistern. Wenn sie sich da schon anfangen zu streiten, könnte die Ehe schwierig werden.
Cool.
Und danach wird tatsächlich ordentlich und ausgelassen gefeiert, locker umgezogen, draußen im Garten, so ja, dass man einfach alle miteinander Spaß
hat. Und das Lustige ist, dass bei ganz vielen Brautpaaren, ich hoffe, ich spreche euch da aus der Seele, manchmal der Polterabend ein größeres, größere Anspannung beinhaltet als das eigentliche Hochzeitsfest, weil es eben so viel ungeplante Sachen gibt. Du weißt nicht, wie viel kommen.
Ja.
Du weißt so wenig, du musst einfach laufen lassen. Und das sind, also für viele Perfektionisten ist der Polterabend der Horror, glaube ich.
Wir selber hatten ja keinen, deswegen bin ich da auch entspannt gewesen. Aber ich war schon mal auf einem eingeladen und das war tatsächlich super witzig.
Ja, also, das
muss ich sagen, so ein Polterabend kann echt lustig werden.
Und ausarten.
Und ausarten, definitiv.
Man sollte ihn auf jeden Fall nicht einen Tag vor der Hochzeit machen.
Nein, ich hätte am nächsten Tag nicht heiraten können, mir ging es nicht gut.
Ja, sehr schön.
Tatsächlich gibt es aber ja auch noch mehr Dinge, die man definitiv nicht werfen sollte.
Oh.
Tatsächlich nicht nur Glas, sondern wichtig ist, es dürfte auch kein Spiegel dabei sein, weil man sagt ja, ne, zerbrochene Spiegel bringen großes Unglück. Ich glaube 7 Jahre oder sowas.
Ah, echt jetzt?
Ja. Und da es ja auch Plastikgeschirr gibt, ich weiß nicht, ob da vielleicht jemand sich für ganz lustig mal findet oder so, tatsächlich auch bitte nicht. Erstens zerbricht es nicht und zweitens muss nicht
doof
sein. Genau.
Und im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir auch kein Plastik
Richtig.
In die Umwelt. So
Richtig.
Geil.
Ich glaube, das ist so zum Polterabend
ja.
mal das Wichtigste.
Ja, ich hatte einen. Mir haben sie den Autoschlüssel geklaut an dem Abend.
Das ist aber
Wir sind
fies.
Schier nicht heimgekommen. Naja, jetzt habe ich einer meiner Lieblingsbräuche und man weiß nicht, also doch, man weiß schon, dass das ein Brauch ist. Da geht es nämlich um die Hochzeitstorte, das
oh.
Anschneiden der Hochzeitstorte. Mhm. Hattet ihr das?
Ja.
Wer hatte die Hand oben?
Niemand. Wir haben tatsächlich vorher drüber gesprochen, weil wir eben nicht diese Tradition wollten mit der den Daumen oben hat. Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass einer geschnitten hat und einer hat die Tortenschaufel genommen.
Ach, wie schön.
Ja,
okay. Da komme ich gleich dazu. Wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen, ne? Aber macht ja gar nichts. Ich finde es toll, dieser Brauch stammt aus Europa, hat tatsächlich schon im alten Rom die Wurzeln. Und zwar hat man das damals so gemacht, man hat Kuchen oder Brot über dem Kopf der Braut zerbröselt. Also ich stelle mir das nicht so lecker vor, aber es soll eben auch ganz viel Fruchtbarkeit und Wohlstand dem Brautpaar geben. Und ich glaube, damals wollte jede Braut ganz viel Kuchenkrümel im Haar haben, damit sie auch viel Wohlstand hat. Also heutzutage macht man das Gott sei Dank so nicht mehr, aber es gab zum Beispiel dann im Mittelalter, kam dann der Brauch auf, dass man kleinere Torten übereinander stapelte und das Brautpaar musste sich darüber küssen und wenn es nicht umfiel, dann galt es als gutes Omen. Und aus diesem Aufeinanderstapeln dieser kleinen Törtchen kam die mehrstöckige Hochzeitstorte ins Spiel. Also im Prinzip war das dann im viktorianischen England, hat man dann eben das erfunden, dass daraus dann diese mehrstöckige Hochzeitstorte entstanden ist. Und da gibt es einen kleinen Tipp, habe ich auch schon gehört, dass gemacht wird, das oberste kleine Törtchen, das wird aufbewahrt für das Brautpaar und eingefroren. Und die dürfen sich das zu zweit nämlich dann nochmal an einem separaten Tag rausholen und essen.
Siehst du, das hätte ich mal wissen
ja,
müssen.
Ja, merkst du das? Dann hätte ich nämlich auch noch ein bisschen was gekappt. Und warum schneidet man es an? Also man sagt, also gemeinsam, es ist eine Teamarbeit. Wir gehen jetzt gemeinsam durchs Leben. Es ist ein Symbol der Start der Gemeinsamkeit ist der erste offizielle Moment der Trauung, wo die Eheleute was eben gemeinsam miteinander machen. Und eben, du hast schon vorweggenommen, das Glücksritual, man geht so ein bisschen, also ich sage jetzt mal, der Joke ist ja schon weggenommen, weil es alle wissen, aber als man es noch nicht so gewusst hat, der, wo die Hand oben hatte, der hat auch im Eheleben die Hosen an und das fand ich echt spannend. Also wir wussten es damals noch nicht. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wer die Hand oben hatte. Weil wir es nicht wussten, haben wir da auch nicht drauf aufgepasst.
Gell? Sagen wir einfach, ihr wart gleich.
Wir waren gleich.
Also, ihr hattet die Daumen nebeneinander.
Aber selbstverständlich. Was hast du noch mitgebracht?
Ich habe das Thema Schleier noch mitgebracht.
Oh, ganz aktuell, oder?
Mhm. Ja, der Schleier. Einer der klassischsten, gleichzeitig aber auch mysteriösesten Elemente des Brautoutfits. Also ich habe Bräute, die sagen, oh Gott, Schleier geht
bloß
überhaupt
nicht,
gar
ja.
nicht. Das ist so altertümlich. Und auch wieder Bräute, die sagen, ohne Schleier heirate ich nicht. Tatsächlich, wo kommt es her? Es ist ein Aberglaube und so ein bisschen auch Schutz vor bösen Geistern gewesen. Der Schleier diente tatsächlich ursprünglich dazu, die Braut vor den bösen Geistern oder auch vor Neidern zu schützen. Also auch wieder das Thema böse Geister. Die Vorstellung war, wenn ihr Gesicht verborgen bleibt, dann können die bösen Mächte sie nicht erkennen oder ihr eben Schaden zufügen. Also quasi sozusagen in
versteckt.
Art, ja, wir haben hier die schöne Umschreibung magischer Tarnumhang. Ich glaube, das hast du nur
Harry
gemacht.
Potter, Harry Potter, ja! Also, der Tarnumhang, ich liebe ihn.
Also sozusagen der Unsichtbarkeitsumhang der Braut, hoffentlich aber nicht vom Bräutigam.
Der durfte ihn ja lüften.
Richtig.
Dann, ja.
Wenn er sie noch gesehen hat, trotz Tarnumhang.
Da hast du.
Tatsächlich ist die zweite Variante, das ein Symbol für Reinheit und Unschuld tatsächlich war in vielen Kulturen, besonders im christlichen Bereich, steht der Schleier tatsächlich auch für Jungfräulichkeit, Reinheit und Zurückhaltung. Und das Enthüllen vom Gesicht dann durch den Bräutigam symbolisiert, so jetzt beginne mal ein neues, offenes und gemeinsames Leben.
Und deswegen kommt es auch, dass ganz, ganz viele, die jetzt zum Beispiel ein zweites Mal heiraten, einen Schleier verneinen. Und einfach unbewusst ihn deswegen ablehnen, weil sie sagen, nee, ich bin ja nicht mehr so rein und so unschuldig, in Anführungszeichen. Deswegen möchte ich auf gar keinen Fall einen Schleier. Das ist, dieses Symbol ist indirekt tatsächlich ein bisschen in uns drin, ja.
Mhm. Aber tatsächlich habe ich das witzigerweise auch oft bei den weißen Brautkleidern, dass die Mädels, die sagen, hey, ich war schon mal verheiratet, ich will jetzt kein weißes Brautkleid mehr, habe ich tatsächlich auch oft.
Tatsächlich, ja.
Na, siehst du mal. Tatsächlich gibt es aber auch noch eine Überlieferung, und zwar steht das Ganze auch für Romantik und für den Überraschungseffekt. Heutzutage geht es natürlich ja nicht mehr so um die traditionellen Dinge, meistens zumindest, da geht es meistens um die Optik, den Moment, die Emotionen, das Lüften vom Schleier durch den Partner kann natürlich super schön und auch emotional sein. Meistens ja auch dann so, dass die sich dann auch, wenn er den Schleier gehoben hat, dann das erste Mal küssen. Ja, ich glaube heute eben eher so ein bisschen Modegefühl.
Ja.
Ein Statement für die Ehe und es macht
einfach ganz, nur Romantik.
Ja, und es macht, finde ich, auch ganz oft diesen Brautlook einfach komplett, dieses
Der Schleier. Moment, gell?
Ja.
Mhm. Ich gehe weiter, damit wir, oh mein Gott, das schaffen wir nie. Aber wir haben noch ein paar Bräuche. Ganz wichtig, am Hochzeitstag soll es regnen. Das soll Glück bringen. Und ihr Lieben, ich kann es bestätigen, ich bin seit 27 Jahren verheiratet und bei mir hat es geschüttet. Und es ist tatsächlich so, dass der Regen für Fruchtbarkeit, Reinigung und Glück und auch Langlebigkeit besteht. Also Fruchtbarkeit kann ich bestätigen. Ich habe 2 Kinder.
Mhm.
Ja klar, wenn es regnet, Ernte, Wachstum, Leben. Also man hat sich früher über den Regen gefreut. Ja, ich wäre kein Kind von früher gewesen. Ich bin ein Kind heute, wenn es nicht regnet. Und man wollte eben so mit dem Brautpaar sagen, fruchtbare Ehe, Kindersegen, Wohlstand. Und der Regen hat aber auch abgewaschen, hat also Sorgen und Sünden abgewaschen. Man startete also sozusagen gereinigt in die Ehe. Und was man auch wissen muss, wenn du mal ein Seil nimmst und einen Knoten machst und diesen Knoten nass machst, dann hält er viel, viel stärker als ein Seil ohne nass. Also jeder, ihr könnt es ausprobieren, ist wirklich so. Und deswegen wünschte man dem Brautpaar feuchte, also Nässe, damit der Knoten, die sie jetzt knüpfen, ganz, ganz eng ist. Und deswegen wünsche ich euch allen zumindest ein Tröpfchen Regen, auch wenn ich weiß, dieser Brauch am unbeliebtesten ist, glaube ich. Ja, will man nicht. Ist okay.
Verstehe ich aber auch, ne? Wir haben ja schon Regen an seiner Hochzeit. Die Hochzeitskerze. Warum hat ein Brautpaar eigentlich eine Hochzeitskerze? Das ist auch was, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ich auch nicht.
Kerze, das ist so mir nicht bewusst gewesen. Aber so eine Hochzeitskerze ist natürlich ein schönes Symbol und hat mehrere Bedeutungen, als man wohl auf den ersten Blick denken mag. Die Tradition stammt ursprünglich aus dem christlichen Raum, besonders im katholischen und evangelischen, ist tatsächlich symbolisch eine Lichtquelle, die einfach das Leben des Brautpaars erhellen und auch begleiten soll. Also wie so eine kleine Laterne, die du dann immer mit dir trägst. Genau. Ja. Es symbolisiert tatsächlich das Licht der Liebe. Die Kerze steht für die Liebe, für Wärme und das Licht, das das Paar sich gegenseitig schenkt. Natürlich auch in dunklen Zeiten dann. Das heißt, es erhellt dann auch, ne, wenn man mal einen Streit hat oder so.
Ja, was, kann
man
genau die das Kerze wollte ich gerade sagen. Ja.
Dann ist alles wieder gut. Es begleitet einen natürlich auch so ein bisschen durchs Leben. Es soll das Paar daran erinnern, dass es auch in schwierigen Momenten immer wieder dieses gemeinsame Licht gibt, das natürlich dann auch Hoffnung und Verbindung spendet. Es hat aber auch einen religiösen Kontext, klar, wenn es natürlich auch aus dem Christlichen kommt. Und zwar ist es in kirchlichen Trauungen oft so, dass sie dann für Gottes Licht steht, dass das Paar dann auf seinem Weg begleiten soll. Und dadurch, dass natürlich auch jede Hochzeitskerze individuell ist, oft mit Namen, mit dem Datum.
Ja, wir haben es selber gestaltet, genau. Glaube ich, gell? Ja.
Also wie bei so Taufkerzen, glaube ich,
ja,
auch.
Ja, teilweise die werden alle selber gemacht.
Genau. Eben verschiedenen Symbolen wird sozusagen dann auch so ein bisschen zu einem persönlichen Erinnerungsstück, was natürlich auch schön ist, weil du kannst sie dir halt zu Hause hinstellen und hast sie, wenn du sie nicht ständig anzündest, auch relativ lange.
Also wenn sie schon nach einer Woche abgebrannt ist.
Sollte man sich vielleicht Gedanken machen.
Wie genial. Wie schön.
Tatsächlich gibt es aber auch den Brauch beim Entzünden selber. Oft ist es so, dass Braut und Bräutigam die Hochzeitskerze dann gemeinsam anzünden. Manchmal mit jeweils einer kleinen anderen Kerze. Zum Beispiel die dann die Eltern übergeben. Ist einfach ein schöner Moment, der den Zusammenhalt und die Familienbindung nochmal zeigt. Genau. Und ich glaube, so wie eben auch so wie Taufkerzen und sowas, werden die Kerzen dann auch immer mal wieder angezündet. Zum Beispiel kann man sie am Jahrestag dann.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch was
mal,
Schönes.
Gell? Mal lichten lassen oder auch an besonderen Momenten zum Beispiel tatsächlich auch. Witzigerweise steht es hier sogar, wenn es mal kracht. Oder auch in schönen Momenten, zum Beispiel zur Geburt vom Kind, so nochmal als Zeichen.
Ja, und dann kann man die Taufkerze neben die Hochzeitskerze stellen. Und je nachdem, wo der Streit gerade landet, die Kerze glimmt dann. Ja, ich finde es wahnsinnig. Toll. Wenn ich alles gewusst hätte, wahnsinnig, ich hätte alles. Also ich hatte keine, wirklich nicht. Also deswegen gibt es die auch bei uns im Geschäft nicht. Also so Grundelement, ich habe alles versucht, bei damals zusammenzustellen für Braut und Bräutigam. Und ich kannte das mit dieser Hochzeitskerze nicht. Sonst hätte es wahrscheinlich bei uns auch noch eine Bastelabteilung gegeben. Aber
können wir mal do it yourself.
Ja, können wir mal machen. Also der nächste Brauch, den finde ich wunderschön, das ist der Brauch der Blumenkinder. Mhm. Und der ist ein ganz, ganz alter Brauch. Der geht zurück bis ins alte Rom. Und dort haben die kleinen Kinder Blütenblätter vor die Brautpaare gestreut, um Fruchtbarkeit und Glück zu symbolisieren. Und warum Kinder? Weil Kinder standen für die Unschuld und für die Reinheit. Die haben also im Prinzip noch nichts Schlechtes aufgenommen und deswegen durften damals die Kinder, glaube ich, nur so um die 6 Jahre alt sein. Und ja, ich finde es spannend. Dadurch wurde dem Brautpaar der Weg bereitet. Es hat natürlich auch einen romantischen Effekt. Und ich habe mein kleines Patenkind, das durfte auch streuen und hat dann einfach das ganze Körbchen Also ich fand das so nett. Und das ist auch ganz wichtig für die Kinder. Das ist ja sowas ganz... Also Blumenkinder, ganz toll, unbedingt... nehmen oder halt auch, man darf ja, man kann auch Gewürze, also das habe ich auch schon gehört.
Kräuter
sowas, ja. Genau, also je nachdem, was für eine Symbolik man da mitgeben möchte. Und auch darauf aufpassen, was für eine Farbe die Blütenblätter haben. Wir haben es schon gelernt, blau und rot und gelb und so symbolisiert immer was anderes. Am besten eine bunte Mischung von allem, nicht nur Rosen, sondern einfach bunt und dann gibt man dem Brautstrauß ein bunte Glückstäschchen mit oder so.
Ja? Klingt cool. Ja, liebe Jasmin, warum bindet man denn eigentlich Brautpaaren Blechdosen und Schleifen ans Auto? Weißt du das?
Also ich habe eine Vermutung. Also ich glaube, es hat wieder was mit Lärm zu tun, oder?
Kann gut sein. Wir werden es vielleicht rausfinden. Tatsächlich ist es so, die guten alten Blechdosen am Hochzeitsauto, schon Klassiker mit ordentlich Lärm, hat aber auch Style und Bedeutung. Und der ganze Hintergrund kommt jetzt. Tatsächlich Lärm gegen böse Geister.
Also, ja, wieder die Geister.
Klang jetzt noch mehr, als es am Ende des Tages ist. Aber es ist tatsächlich so, dass der Brauch einfach ursprünglich aus dem Aberglauben auch wieder kommt, dass der laute Krach böse Geister vertreibt, ähnlich wie beim Polterabend auch. Und früher war es tatsächlich so, dass die an der Kutsche oder am Wagen gehangen sind. Heute eben dann am Hochzeitsauto. Oder auch an der Kutsche, je nachdem.
Hat man früher denn Blechdosen gehabt, frage ich mich gerade.
So steht's hier. Ich meine, Blech gibt's ja schon relativ lange, oder?
Ich hab nachrecherchiert. Ja? Es war ein Ding. Früher?
Ey, guck mal, da bin ich noch gar nicht, Mensch.
Ich fand's so spannend.
Tatsächlich witzig. Dann nehme ich jetzt einfach mal den unteren Teil vorweg. Früher war es tatsächlich so, dass man alte Schuhe, Pfannen oder Deckel ans Fahrzeug gebunden hat. Ja,
tatsächlich. Also
alles, was Krach macht, tatsächlich.
Auch alte, ich habe mal weiter recherchiert, so alte Bettpfannen. Also was man halt alles was halt aus Messing. Alles aus Blech, Messing und so. Also Messing war zu kostbar, aber halt alles, was richtig gescheppert hat. Genau.
Siehst du mal. Und heutzutage ist tatsächlich sind es einfach die Blechdosen, weil die halt leicht sind, die schön klappern und man die cool zusammenbinden kann.
Ich finde, das sieht so ein bisschen, halt witzig aus,
ja,
oder?
Und ich finde, es hat so ein bisschen diesen Vibe wie von diesen Gegensprechanlagen.
Richtig,
wie heißt Dosentelefone? genau, aber es gibt tatsächlich noch einen kleinen Glücksbringer, beziehungsweise noch einen kleinen Brauch, der sozusagen mit den Blechdosen einhergeht. Und zwar sind es die Autoschleifen.
Ja, lustigerweise, man macht es, aber tatsächlich, da weiß ich jetzt nicht, was es mit Schleifen am Auto zu tun hat.
Ich glaube, Schleifen sind halt einfach im Endeffekt schick. Also ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, warum es jetzt eine Schleife ist. Ja. Ich meine, die sehen halt hübsch aus, denke ich mal. Können weiß oder bunt sein tatsächlich. Stehen für die Freude, für die Feierlichkeit. Und traditionell sollen die eben auch Glück und Schutz dem Brautpaar mit auf den Weg geben in ihrer Ehe.
Da gebe ich meinen Bräuten mal was mit. Ihr habt so viel Reststoff, ihr Lieben. Und manchmal nehmen wir ja ganze Schleppen weg oder wir müssen ganz viel Tüll abschneiden. Da draus lassen sich richtig viele Autoschleifen binden.
Das ist richtig, tatsächlich.
Ja.
Und das finde ich auch tatsächlich cool, wenn man dann so sieht, dass ich meine, man hört es ja dann auch am Hupen, wenn alle im Konvoi hintereinander fahren, aber man sieht auch einfach, welche Autos dazugehören.
Genau.
Und dann die Schleifler ziehen.
Schau mal, du, ohne dass du es weißt, Lisa, hast du mir jetzt einen Übergang geleitet zum nächsten Brauch, nämlich der Autokorso. Der Autokorso, der hat gar keinen tieferen Sinn, sondern wie du es gerade gesagt hast, man sieht sichtbar, alle gehören zusammen. Hey Welt, wir heiraten. Und es wird halt gemeinsam, man fährt gemeinsam in ein neues Lebenskapitel. Mega Stimmung, alle hupen. Und wiederum der Lärm des Hupens soll böse Geister vertreiben, also wir müssen umgeben sein von bösen Geistern. Ich gebe aber hier einen kleinen Tipp. Übertreibt es nicht mit dem Huben. Es ist wirklich, je nachdem wann ihr heiratet, ist es nicht erlaubt. Und dann muss man das vorher anmelden. Also bevor ihr hier einen riesen Konvoi startet, bitte einmal kurz bei eurer Gemeinde anrufen.
Witzig, das wusste ich auch nicht, dass man das anmelden
muss. Muss man anmelden, ist wie beim Feuerwerk.
Ja, witzig, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass man das anmelden muss. Das klingt so richtig deutsch.
Da hast du vollkommen recht. Wir haben da so unsere Eigenarten, wir in unserer Kultur. Wie man Feuerwerk anmelden muss, muss man auch unter Umständen. Also wenn ihr jetzt drei Autos seid, die hupt, glaube ich nicht. Aber so große Konvois sollte man tatsächlich zumindest mal nachfragen. Das schadet nichts.
Definitiv.
So, hast du noch einen Brauch?
Ja, tatsächlich. Weißt du denn, woher der Brauch kommt, dass das Brautpaar gemeinsam einen Baumstamm durchsägt?
Oh mein Gott, nein.
So was Ähnliches haben wir tatsächlich auf unserer Hochzeit auch gemacht. Also wir mussten so ein vorgefertigtes Holzstück durchsägen.
Okay.
Das war ganz schön anstrengend bei 30 Grad und praller Sonne. Tatsächlich ist es so, dass das einfach witzig ausschaut, für Applaus sorgt. Steckt da aber noch mehr dahinter. Tatsächlich ein ganz schön wichtige Symbolik. Es ist so, dass der Brauch aus dem deutschsprachigen Raum kommt, vor allem aus Bayern, Österreich und aus der Schweiz. Und ist auch ein beliebter Programmpunkt nach der Trauung, direkt beim Empfang oder auch direkt vom Standesamt. Es ist eine Art erste gemeinsame Aufgabe. Hatten wir das nicht heute schon mal? Mit dem Kuchen anschneiden.
Ja, stimmt, ne? Genau. Ja, ja, tatsächlich.
Also eine der ersten Aufgaben als gemeinsames, frisch verheiratetes Paar mit einer ziemlich tiefen Bedeutung. Erstens geht es um Teamwork. Der Stamm ist das erste Hindernis im Eheleben. Es lässt sich nur gemeinsam überwinden. Ne? Einzeln singen ist ja auch, ne?
blöd
und anstrengend. Gleichberechtigung auch. Beide halten die Säge, beide arbeiten gleich mit. Das zeigt, dass die Ehe nur dann funktioniert, wenn auch beide gleich anpacken können. Niemand zieht allein, weil meistens ist es dann auch genauso eine Säge.
Und die müssen im Einklang ziehen, gell? Im Rhythmus. Genau. Ja, krass.
Man muss sich dann schon einspielen.
Was an so einfacher Säge für Symbolik hängt, oder?
Ja, krass. Auch gar nicht so einfach.
Ja.
Denn auch den Start ins gemeinsame Leben gefällt der Baumstamm, ist quasi sozusagen Rohmaterial. Man kann da was Neues draus machen, wie aus der Ehe selbst. Also man startet jetzt gemeinsam und startet sein neues gemeinsames Leben. Und es ist natürlich auch einfach, wie gesagt, witzig für die Leute.
Ja, und jetzt ganz ehrlich, ich würde gucken, dass ich diesen Baum irgendwie, wenn ich jetzt schon ein Haus baue, verarbeite. Ob es jetzt ein Tisch wird oder ein Stuhl oder... So. Finde ich doch cool, oder?
Coole Idee.
Ja?
Tatsächlich gibt es noch einen kleinen Fun-Fact dazu. Und zwar ist es in manchen Regionen auch Brauch, dass der Baumstamm heimlich aufgestellt wird. Als kleine Überraschung für das Brautpaar. Und dann heißt es nämlich Ärmel hoch und los geht's.
Oha, ich gebe den zweiten Fun-Fact. Hm? Liebe Bräute, aufpassen. Manchmal wird so schwungvoll gesägt, dass die Säge am Stoff des Kleides hängen bleibt. Also passt auf. Also eine Säge ist echt gefährlich fürs Brautkleid. Da bitte auch an die Trauzeuginnen und Trauzeugen, nehmt ein bisschen das Kleid zurück, dass da nichts passiert, weil ich weiß, dass bei so Bräuchen einfach hitzig gearbeitet wird. Man will ja auch die Aufgabe bewältigen. Ne? Ja. Genau, so ein kleiner Tipp. Ja, ich habe jetzt nur noch einen Brauch rausgefunden, der hier bei uns in Deutschland gängig ist, tatsächlich. Das ist die Nacht vor der Hochzeit. Da sollte man getrennt schlafen. Ja, also habe ich nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Du auch nicht.
Ich hätte, glaube ich, auch nicht schlafen können.
Nee, also ich habe noch so viele Lieder mit meinem Mann geübt. Ich glaube, wir haben gar nicht geschlafen. Aber es hat tatsächlich symbolische und praktische Gründe. Und symbolisch ist es wirklich der letzte Schritt ins neue Leben. Also es symbolisiert wieder den Abschluss mit dem alten Leben. Und am nächsten Tag beginnt dann praktisch das Kapitel als Ehepaar, das neue Leben. Und da soll man ein bisschen Abstand gewinnen. Das soll nicht alles so nahtlos übergehen. Man soll die Zeit für sich haben, auch ein emotionaler Moment. Einfach ja, so eine geistige Reinigung. Ich bin jetzt alleine. Ich sage jetzt mal so, heutzutage ist es nicht mehr alleine. Da macht man das mit Freundinnen oder mit der Familie, genau. Und früher hat man tatsächlich auch dran geglaubt, dass es Unglück bringt, wenn das Ehepaar sich vor der Zeremonie sieht. Und deswegen hat man sich tatsächlich in getrennte Schlafzimmer oder auch Räumlichkeiten verzogen. Und heutzutage ist einfach ein ganz nettes Get-Together. Ja, und vielleicht noch als kleiner Hintergrund, bei den Royals ist das sogar Pflicht.
Ja, die haben sowieso manchmal komische Pflichten.
Ja, ja, da hast du vollkommen recht, aber die müssen getrennt schlafen. So.
Tatsächlich habe ich noch eine Sache und mir ist gerade bewusst geworden, dass ich von verdammt vielen Bräuchen gar nicht wahrgenommen habe, dass es überhaupt Bräuche sind, weil wir haben vorhin noch drüber gesprochen, was wir denn an unserer Hochzeit alles hatten. Und ich habe so, glaube ich, zwei Sachen aufzählen können. Dabei hatten wir doch relativ viel mit dabei. Eines der fast wichtigsten, absolut ikonisches Element, kannst du dir vorstellen?
Ja, was? Ich weiß.
Der Brautstrauß.
Ja, genau.
Ich meine, also welche Braut heiratet ohne Brautstrauß? Ich kenne niemanden tatsächlich. Selten.
Könnte ich mir vorstellen. Ich auch nicht. Ja.
Hat aber tatsächlich auch eine super lange Geschichte und kommt ursprünglich aus der Antike und dem Mittelalter. Früher war es so, dass die Bräute keine Rosen oder Tulpen trugen, sondern duftende Kräuter und Gewürze. Sowas wie Rosmarin, Knoblauch oder Dill. Obwohl ich jetzt bei Knoblauch sagen muss.
Das sensationeller Brautstrauß.
Das ist jetzt was ist, wo ich an meiner Hochzeit danach riechen möchte. Auch wieder, um böse Geister, Neid und Krankheit fernzuhalten. Und auch um Fruchtbarkeit und Glück zu bringen tatsächlich. Was man jetzt für welches nutzt, kann man sich ja dann überlegen, ob jetzt der Knoblauch für die Knopffruchtbarkeit
oder gegen die Geister sind. Ich muss reingrätschen.
Ja.
Da weiß ich jetzt zufällig noch ein bisschen mehr, weil ich muss schmunzeln. Ja, dieser Brauch kommt eigentlich tatsächlich ein bisschen aus der Zeit Rokoko, wo es diese riesen Gewänder gab und diese immensen Perücken. Kannst du dir das vorstellen, diese hochgetürmte? Das war damals so, die haben die Reinlichkeit nicht so eng genommen. Also die haben sich nicht täglich geduscht, weil es war sehr aufwendig, diese Perücke anzubringen. Und die Menschen haben damals gemuffelt. Und um diesen Muffelduft zu überdecken, hat die Braut einen Strauß gekriegt mit ganz stark riechenden Kräutern und Substanzen oder auch ganz stark riechenden Blumen, die diesen Geruch überdecken sollten.
Also dann doch lieber Knoblauch anstatt
Muffelduft. Ja, so haben die das wahrscheinlich gedacht, lieber Knoblauch.
Cool. Spannend, witzig. Ja. Tatsächlich, aber wie kam es denn jetzt nun zu dem heutigen Brautstrauß? Das ist erst so ab dem 19. Jahrhundert ungefähr dazu gekommen, besonders eben durch die Königin Victoria,
die war Trendsetterin.
Ja, ja. Definitiv. Da kamen tatsächlich Blumen mit Symbolkraft dazu, die Rosen, die natürlich die Liebe symbolisieren, Lilien, die die Reinheit symbolisieren, dann gab es noch Myrte für Ehe und Treue, ist tatsächlich in vielen royalen Hochzeitssträußen immer noch so. Und auch vergissmeinnicht, auch für Treue und auch für Erinnerung. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Braut ihren Strauß ein bisschen nach Stil, nach Farbe oder auch Bedeutung aussucht, ganz persönlich. Manchmal mit kleinen Details, manchmal auch, ne?
Kann mit Lego-Blumen.
Ja, mega. Das fand ich Hammer. Oder zum Beispiel auch eben ein Stoffstück vom Brautkleid zum Umwickeln unten, ein Fotoanhängerle. Ich habe auch schon gehört, dass so ein kleines Foto von einer Person, die nicht mehr dabei sein konnte, dann in den Brautstrauß sozusagen auf wie so ein kleiner Medaillon reingehangen wurde. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ja, aber warum überhaupt ein Brautstrauß? Also ich meine, es könnte ja theoretisch auch ein Brautstein oder so sein
können. Das wäre ein bisschen schwierig, vor allen Dingen beim Schmeißen.
Ja, sehr witzig, könnte man mal ausprobieren. Ich glaube, meine nächste Hochzeit kriegt einen Brautstein. Aber es ist tatsächlich so, dass Blumen einfach das Symbol für Liebe und Leben sind. Es ist eine vergängliche Schönheit, aber auch die Blüte des Lebens ist einfach eine perfekte Metapher für die Liebe.
Ich finde... das hat mir nochmal so einen kleinen Aha-Effekt gegeben, weil ich bin einfach auch losgestiefelt und habe meinen Brautstrauß mir rausgesucht nach den Farben. Jetzt, nachdem ich das weiß, würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr Symbolik mit reinbringen und gucken, für was die Blüte selber steht und danach ein bisschen gucken, was damit verbunden ist. Also finde ich ein bisschen spannend. Vielleicht auch so das eine oder andere Element mal rauszusortieren und nach der Symbolik zu sortieren. Schön. Ich finde, es ist ein toller Abschluss.
Kann was Tolles sein, auf jeden Fall.
Oder? Wahnsinn. Also ihr Lieben, ich glaube, es gibt unglaublich viele Bräuche. Wir haben mal so die gängigen rausgesucht. Deswegen gibt es auch heute kein Nähkästchen.
Obwohl, wir haben ja ein bisschen schon aus dem Nähkästchen
geplant. Also, aus dem Team haben wir geplappert.
Ja, aus dem Team.
Aus dem Team Nähkästchen, wo man da immer so kleine, was ist da passiert, das kriegen wir nämlich hier gar nicht mit. Das erlebt ihr. Vielleicht könnt ihr uns mal schicken, was ihr mit Bräuchen alles erlebt habt.
Ja.
Habt ihr zum Beispiel den Brautstrauß in den Ventilator geschmissen? Oder, also es wäre jetzt echt mal, hey, das wäre unser neuer Podcast. Wenn ihr uns mal auf unserem Instagram-Account schreibt, was ist euch mit Bräuchen alles schon schief gelaufen, dann hängen wir da gleich den nächsten Podcast. Achtung, wie könnte man das sagen? Fun Fact. Und dann kommen eure kleinen Missgeschicke natürlich ohne Namen, oder?
Außer jemand möchte unbedingt.
Ja, das
dann darf er auch gerne. Doch, fände ich cool. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja. Und am besten so viel, dass wir eine ganze Podcast-Folge draus machen können.
Absolut. Ich merke, wir sind auch schon wieder, wir sprengen den Rahmen. Und ich glaube auch heute, das Team, wir haben schon erzählt, was wir alles gemacht haben. Dass es bei uns geregnet hat, dass wir einen Brautstrauß hatten. Eine Sache tatsächlich haben wir vergessen. Das dürfen wir vielleicht noch im Thema Team haben. Du bist hier Mitarbeiterin, du hast hier dein Brautkleid gekauft und wir haben vergessen.
Ja, Ich habe tatsächlich kein Strumpfbändchen mitbekommen. Ich muss aber auch sagen, es lag, glaube ich, auch so ein bisschen daran, weil die Kerstin hat ja mir geholfen und mich eingekleidet und alles. Und ich glaube, wir waren beide so aufgeregt, dass wir einfach beide nicht dran gedacht haben. Aber alles gut, ich war auch gar nicht böse drum. Also ich war tatsächlich irgendwann gegen Ende meiner Hochzeit selber ein bisschen blau, deswegen
hat's, glaube ich, war funktioniert. Das wunderbar.
Dementsprechend alles gut gemacht. Hast du super gemacht, Kerstin.
Aber das sieht man mal, auch wir hier, wir sind nicht perfekt.
Natürlich
nicht. Und vergessen bei uns selber auch Sachen, ne?
Manchmal alles klar. Vielleicht gerade bei uns selber. Ne?
Vielleicht gerade bei uns selber, genau. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wir waren, also das ist die Folge, wo ich fast am meisten gelernt habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, bin gespannt.
Ich auch. Ich weiß auch noch nicht, was kommt. Und ich freue mich immer für Ideen von euch. Also wenn ihr mal sagt, hey, würde mich interessieren, haut mal raus, schreibt uns das immer auf Instagram, dann machen wir da eine Podcast-Folge draus. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns in den wohlverdienten Feierabend.
Definitiv.
Und wünschen euch einen wunderschönen Abend und sagen Tschüss!